Wir lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, die Verse 1 bis 9. Der Text ist auch abgedruckt auf dem Programmzettel. Ihr könnt mitlesen. Ich lese den Text nach der Luther-Übersetzung. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein wegen des Wortes, das ich euch verkündigt habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen, wie solche Reben, die man sammelt und ins Feuer wirft. Er verdorrt und muss brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. So wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Die Abschiedsrede von Jesus bewegt mich seit einiger Zeit, und das ist auch der Grund, weshalb ich heute hier stehe. Ich habe Jesu Vergleich mit dem Weinstock und seinen Reben nie eine so große Bedeutung beigemessen. Im Zusammenhang mit diesem Text habe ich Jesus in besonderer Weise erfahren. Der vor 2 Jahren von unserem Pastor Ernst Bohnet durchgeführte Kurs Gott erfahren, an dem ich mit einigen von euch teilnehmen durfte, hat etwas in meinem Leben aufgedeckt, was mich zunächst sehr betroffen gemacht hat. Ich hatte Gott immer wieder darum gebeten, dass er mir zeigt, wie und wo er mich einbinden will. Und darauf habe ich gewartet. Nun ist mir bewusst geworden, dass und wie Gott um mich herum am Werk ist. Und dass Gott mich mit seinem Wirken verbinden will. Ich muss nur genau hinsehen und mich mit seinem Wirken verbinden lassen. Alles andere macht Gott. Ich weiß nicht, wie es Ihnen, wie es euch mit diesem Vergleich geht. Oft habe ich diesen Text gelesen und gehört. Und nun war es wie ein Schlüsselerlebnis, das bei mir zu einer für mich bedeutungsvollen Veränderung in meinem Leben und in der Beziehung zu Jesus geführt hat. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Als unser Pastor Ernst Bohnet uns die Teilnahme an dem Seminar Predigtwerkstatt anbot, war es bei mir das reine Interesse zu erfahren, wie das geht, wie man so etwas macht. Eine Predigt zu halten, davon war ich weit entfernt. Mein Erlebnis aus dem Kurs Gott erfahren und das Anliegen, dieses Erlebnis weiterzugeben, kombiniert mit dem Wissen über die Erstellung einer Predigt, führten bei mir allerdings zu dem ersten Ansatz, diese Erfahrungen vielleicht doch einmal in einer Predigt weiterzugeben. Ich wies das aber zunächst weit von mir. Aber der Gedanke ließ mich nicht los, und ich fragte mich, warum eigentlich nicht mit Gottes Hilfe? Und als Ernst mich fragte, ob auch ich, wie die anderen Teilnehmer an dem Predigtseminar, Ambitionen habe, stand ich dem offen gegenüber und sagte ja. Und nun stehe ich hier. Bei dem Gedanken, euch den Bibeltext auszulegen, der mir so groß geworden ist, überkam ich eine deutlich spürbare Freude, die größer war als die Angst vor dem Lampenfieber, das mich vielleicht befallen könnte. Ich möchte mit euch kurz eintauchen in den Verlauf des letzten Abends, den Jesus und seine Jünger gemeinsam erlebten. Sie waren zusammengekommen, um das Passamahl miteinander zu feiern. Es ist der Abend vor dem Passafest, einem Tag, an dem alle Juden der Flucht aus der Sklaverei in Ägypten gedenken. Unzählige Menschen sind nach Jerusalem gekommen, um diesen Tag zu feiern. Und das ist ja auch heute noch so. Die Jünger sehen in freudiger Erwartung dem Passamahl entgegen. Und sie sind mit Eifer dabei, die Vorbereitungen zu treffen. Sie freuen sich darauf, das Mahl mit Jesus, ihrem Meister, zu feiern. Für sie ist die Welt in Ordnung. Sie stehen ihrem Meister sehr nah und fühlen sich nicht nur stark mit Jesus verbunden, sie fühlen sich auch stark in seiner Nähe. Und Jesus? Jesus weiß, dass er an diesem Abend den Jüngern etwas Schmerzliches mitteilen muss. Sein Abschied steht unmittelbar bevor. Er weiß, dass sein Leben hier auf dieser Erde morgen am Kreuz enden wird. Und er hat den Jüngern noch so viel zu sagen. Die Jünger sind es doch, die seine Botschaft in die Welt hinaustragen sollen. Und er will auf die Jünger seine Gemeinde bauen. Er weiß, dass die Jünger das, was er ihnen während seines Lebens gesagt hatte und auch, was sie mit ihm erlebt haben, in ihrer tiefsten Bedeutung noch nicht erfasst und verstanden haben. Oft hatten sich die Jünger von der Seite gezeigt, die uns Menschen eigen ist. So hatte er die Fragen der Jünger bezogen auf den Rang nach ihrem Tode noch deutlich im Ohr. Und gleich wird er ihnen sagen, dass ihn einer aus ihrem Kreise verraten wird. Und dass Petrus ihn morgen früh, bevor der Hahn kräht, dreimal verleugnet haben wird. Und Jesus sagt es den Jüngern und erkündigt damit das Versagen der Jünger an. Die Jünger sind verunsichert. Zweifel kommen auf. Umso mehr, als sie sich soeben noch so wohl gefühlt haben und sicher gefühlt haben. Hatten sie auf eine glorreiche Zukunft mit Jesus als den König der Welt gehofft? Offensichtlich. Und Jesus wirkt irgendwie gefasst. Er wendet sich den Jüngern zu und beginnt, sie mit der Zukunft vertraut zu machen. Er sagt ihnen, worauf es ankommt, insbesondere dann, wenn sie um Jesu Willen zu leiden haben. Und er malt es ihnen aus, wie sie möglicherweise zu leiden haben. Er spricht von seiner Liebe zu den Jüngern, von der Liebe der Jünger untereinander. Er spricht von der Liebe als Merkmal der Jüngerschaft zu ihm. Er sagt ihnen, dass er der Weg zum Vater ist und dass der Vater und er eins seien. Und nun teilt Jesus Wein und Brot mit den Jüngern. Sie feiern das Passamahl, zum letzten Mal mit ihm. Jesus steht auf. Er verlässt mit seinen Jüngern den Raum. Und sie gehen hinaus in die Dunkelheit, in Richtung Gethsemane. Dort haben sie sich schon oft getroffen, vielleicht auch immer nach dem Passafest, nach dem Passamahl. Jesus hatte zwar immer wieder auf seinen Tod hingewiesen, aber was hier vor sich ging, deutete für die Jünger eher darauf hin, dass ihre segensreiche Zeit mit Jesus nun sank und klanglos und nicht auf königlich würdevolle Art zu Ende gehen sollte. Und das stimmte sie traurig. Sie nähern sich einem Weinberg. Zufällig? Nein, bei Jesus gibt es keine Zufälle. Er betritt mit seinen Jüngern diesen Weinberg. Zielstrebig geht er zu einem Weinstock in der Nähe. Seine Hand gleitet über den knorrigen, vielleicht jahrzehntealten Weinstock. Vorsichtig betastet er das frische Grün an der Rebe. Und nun kommt der wunderbare Vergleich. Jesus, der Weinstock. Die Jünger, die Reben. Gott, der Vater, der Weingärtner. Und Jesus gebraucht diesen Vergleich, um darauf hinzudeuten, wie die Jünger all das, was auf sie zukommen wird, bewältigen können. Das ist die Lösung. Jesus zeigt den Jüngern auf, wie sie in seinem Sinne ein fruchtbares Leben führen können. Aber ohne ihn geht das nicht. Das, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat, liebe Schwestern und Brüder, das gilt auch uns. In dem hohepriesterlichen Gebet sagt Jesus unter anderem zum Vater: Ich bitte aber nicht allein für sie, die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und das sind wir. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein. Und damit sind auch wir gemeint. Überhaupt stelle ich mir vor, dass das Verhalten der Jünger, wie wir es in den Evangelien lesen können, und natürlich besonders in der letzten Zeit mit Jesus hier auf Erden, auch unser Verhalten spiegelt. Die meisten von uns haben, wie auch die Jünger, ihre Berufungsgeschichte mit Jesus erlebt. Mit Jesus zu gehen, das ist zunächst eine Willensentscheidung. Die Geschichte vom reichen Jüngling zeigt dies sehr deutlich. Im Gegensatz zu den Jüngern, die mit Jesus gegangen sind und alles verlassen haben, hat er sich offensichtlich zunächst für seinen Reichtum entschieden. Was danach aus dem reichen Jüngling geworden ist, das erschließt sich uns nicht. Und wenn wir diese Willensentscheidung für Jesus getroffen haben und wir ihn in Wahrheit um die Liebe zu ihm und aus dieser Liebe heraus auch um die Liebe untereinander und den Glauben an ihn bitten, dann will er uns diese Liebe und diesen Glauben schenken. Darauf liegt eine Verheißung. Davon dürfen wir überzeugt sein und darüber dürfen wir uns freuen. Und dann sind wir in Jesus. Und wenn Jesus uns seine Liebe zu ihm schenkt, dann tragen wir auch die Sehnsucht nach der Nähe zu ihm in uns. Und so gilt auch das Beispiel vom Weinstock für uns. Es gibt kaum ein Bild, das dieses in Jesus sein, in Jesus bleiben. Bitte? In Jesus bleiben und er in uns deutlicher und schöner darzustellen vermag. Der Weinstock zieht seine Nahrung aus der Wurzel und versorgt die Reben mit dieser Nahrung, sozusagen mit dem Lebensstrom. Und nur wenn diese Nahrung oder dieser Lebenssaft ungehindert in die Rebe fließt, kann sich die Kraft in der Rebe entfalten, kann sich die Frucht entwickeln. Und darum geht es. Es geht um die Frucht. Alles geht im Weinberg um die Frucht. Im wirtschaftlichen Sinne führt die Frucht zum Erfolg des Weinbergbesitzers oder Pächters. Im geistlichen Sinne erreicht Jesus sein Ziel mit uns, wenn wir Frucht bringen. Der Weingärtner tut alles und unterlässt nichts, was bei den Reben zur bestmöglichen Frucht führt. Als Fachmann, der hierfür ausgebildet ist und seine Erfahrungen hat, weiß er, was insbesondere die Reben benötigen. Liebevoll und mit wachem Auge schreitet er über seinen Weinberg und sieht sich die Reben genau an und stellt sofort fest, wo etwas nicht in Ordnung ist. Immer wieder beschneidet er die Reben, sodass sie nur noch wenige Zentimeter lang sind. So bleiben sie den größten Teil des Jahres kurz geschnitten. Zuletzt aber lässt er die Reben wachsen und beschneidet sie nicht mehr. Dann setzen sie die Frucht an. Frische Reben neigen dazu, herunterzuhängen und am Boden weiterzuwachsen. Dort setzen sie aber keine Frucht an. Der Weingärtner schaut sich besonders nach diesen Pflanzen um. Er nimmt diese Reben vorsichtig hoch und reinigt sie sorgsam mit Wasser. Dann wickelt er sie an Spalier oder bindet sie hoch und die Rebe kann sich prächtig entwickeln und Frucht bringen. Wir sehen hier, was Gott alles aufwendet, um uns als Rebe am Weinstock zur Frucht zu führen. Gott hat eine Riesengeduld mit uns. Auch die Reaktion der Jünger auf das, was Jesus ihnen in diesem Abend mitteilt, kann auch für uns zutreffen. Natürlich leben wir in einer anderen Zeit, aber im Grundsatz spiegeln wir die Jünger. Auch wir sind so unterschiedlich wie die Jünger. Da ist der draufgängerische Petrus, der dann, wie angekündigt, von Jesus doch versagte. Da ist der vorsichtige Thomas. Da sind die anderen Jünger, die so unterschiedlich in ihrem Wesen sind, wie auch wir alle. Jesus hat sie so geliebt, wie sie waren, auch mit ihrem Versagen. Und das gilt auch uns. Darüber dürfen wir uns freuen. Jesus liebt uns. Wie wollen wir mit dem umgehen, was Jesus dort den Jüngern gesagt hat? Das auch uns gilt. Einfacher gesagt als getan. Wir können uns das selbst nicht geben. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn wir ihn aber in Wahrheit darum bitten, dass er uns die Liebe zu ihm und untereinander und uns den Glauben an ihn schenkt und erhält, dann liegt darauf eine Verheißung, dass er das tun will. Ich bin sicher, dass der wahre, also der uns von Gott geschenkte Glaube an Jesus Christus und die echte Liebe, also auch die von Gott geschenkte Liebe, zu ihm bei uns unweigerlich dazu führen, dass wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, beständig in Kontakt mit Jesus zu treten und zu bleiben. Wir suchen dann seine Nähe und wir sind in Beziehung zu ihm. Er ist dann die Basis unseres Lebens. Wir wissen, dass aus unserem Leben mit uns nahestehenden Menschen, zu Menschen, die wir von ganzem Herzen lieben, suchen wir den Kontakt, so oft es nur irgendwie geht. Dann lassen wir uns gern inspirieren und diese Beziehung macht uns glücklich. Allerdings, so passiv diese Aussage auch klingt, in Jesus bleiben, so stark sind wir hier gefordert. Jesus wird sich nicht in unseren hochgetakteten Tagesablauf drängen. Gott hat uns das Leben geschenkt und mit dem Leben auch die Zeit. Auf unserem Zeitkonto schreibt er uns täglich 24 Stunden gut, die wir zur freien Verfügung haben, die wir nach eigenem Ermessen nutzen können. Es gibt keinen Vortrag von Stunden, die wir nicht nutzen, auf den nächsten Tag. Gott stellt uns auf die Wahl, zu Lasten welcher Aktivitäten des Tagesablaufes wir Raum für ihn zur Verfügung stellen. Dies kann für den Einzelnen von uns bedeuten, dass alle Aktivitäten zu überdenken sind. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass wir die Gewichtung, die Prioritäten in unserem Leben verändern. Das ist natürlich einfacher gesagt als getan. Aber wie soeben schon gesagt, hat sich ja unser Leben dadurch geändert, dass wir auf unsere wahrhaftige Bitte hin den Glauben und die Liebe zu Gott und Jesus Christus geschenkt bekommen haben. Jesus sagt den Jüngern in seinen Abschiedsreden, dass er ihnen alles schenken will und dass sie in seinem Namen bitten werden. Und weil wir davon ausgehen dürfen, dass das auch für uns gilt, dürfen wir auch in Jesu Namen darum bitten, dass er uns bereit macht, ihm diesen Raum zur Verfügung zu stellen. Der Glaube an Gott und die Liebe zu Gott und Jesus Christus machen uns sensibel für alles das, was um uns herum als das Wirken Jesu geschieht. Beispielsweise durch andere Menschen oder durch Situationen. Wenn wir das, was Jesus den Jüngern sagt, auch für uns in Anspruch nehmen, dann dürfen wir zu dem Schluss kommen, dass Gott uns nicht um unserer selbst willen geschaffen hat, sondern dass er uns geschaffen hat, um durch uns zu wirken. Und dass er mit uns und durch uns sein Ziel erreichen möchte und will. Aber wie schon gesagt, es ist nicht so gemeint, dass wir passiv auf etwas warten, was Gott durch uns tun will. Nein, Gott fordert uns. Ignatius von Loyola, ein Heiliger, der im 15., 16. Jahrhundert in Spanien lebte, hat einmal gesagt: Vertraue so rückhaltlos auf Gott, als ob du nichts und Gott allein alles vermöchte. Und jetzt kommt's. Gleichzeitig aber wende alle menschlichen Möglichkeiten an, als ob aller Erfolg allein von dir und nichts von Gott abhinge. Ich glaube, dass Gott unsere Aktivitäten will, die wir neben den geistlichen Aktivitäten auch in unserem Berufsleben und Privatleben zu leisten haben. Gott will durch uns in allen Bereichen unseres Lebens wirken. Wie erfahren wir nun aber, was wir tun sollen und wie wir es tun sollen? Wie können wir dem Ziel entsprechend leben, welches Gott für uns bestimmt hat und das wir ja nicht kennen? Wir kennen das Ziel nicht. Wie erhalten wir Zugang zu dem, was der Heilige Geist uns sagen will? Ich sprach vorhin von dem Raum, den wir freizustellen haben, wenn wir die uneingeschränkte Verbindung zu Jesus als den Weinstock haben wollen. Und dies bedeutet, dass wir diesen Raum abzuzwacken haben von der bisher voll mit anderen Dingen ausgefüllten Zeit. Ja, das müssen wir tun, sonst bleibt alles beim Alten. Bei vielen von uns ist das Leben noch so sehr auf die eigene Leistung ausgerichtet. Wir verfolgen eigene Ziele mit unserer Leistung. Wir versuchen das Schicksal mittels eigener Leistung und mit eigenem operativen Aktivismus selbst zu steuern. Und dazu soll uns Jesus helfen. Erkennen wir uns in den Jüngern wieder? Ich will hier nicht gegen Leistungen sprechen, die wir zu erbringen haben, um Ziele zu erreichen. Das sind wir der Gemeinschaft schuldig, in der wir leben und an der wir partizipieren. So soll es nicht verstanden sein. Aber es geht um das Vorzeichen, zu dem diese Leistungen erbracht werden. Es geht darum, ob diese Leistungen in Verbindung stehen mit dem Ziel, das Gott für uns bestimmt hat. Stehen meine Leistungen in Verbindung mit dem Ziel, das Gott für mich bestimmt hat? Oder mit anderen Worten, ist Gott in Jesus Christus die Basis meines Lebens? Jesus sagt uns, die wir in einer leistungsgeprägten Welt leben, mit dem Bild vom Weinstock, dass er uns mit seiner Kraft durchdringen will. Er hat uns als sein Eigentum geschaffen, mit denen er ein ganz bestimmtes Ziel erreichen möchte. Mit uns kann Jesus sein Ziel nur erreichen, wenn wir ihn durch uns wirken lassen. Und er uns mit seinem Lebenssaft versorgt, der uns die nötige Kraft dazu gibt. Die Botschaft trifft auch für uns zu, die wir überwiegend in nicht geistlichen Berufen tätig sind. Auch in dieser nicht geistlichen Arbeit dürfen wir uns von Jesus antreiben lassen. Er stellt uns seine Energie zur Verfügung. Er will durch uns wie durch ein Gefäß hindurch wirken, auch in diesen Bereichen und Aufgaben. Wenn wir es dem Heiligen Geist erlauben, über unser Leben und unsere Zeit zu verfügen, dann benötigen wir zur Erfüllung unseres Lebens nicht mehr den eigenen, gegebenenfalls mit harten Bandagen erkämpften Erfolg. Dann benötigen wir unsere eigenen Leistungen nicht mehr zur Stärkung unseres Selbstwertgefühls. Unser Motiv ist dann, Jesus zu gefallen, Jesus zur Ehre zu leben, Jesus die Ehre zu geben. Das schließt übrigens den Erfolg auch in nicht geistlichen Berufen nicht aus. Erfolg zu haben und Jesus dafür die Ehre zu geben, das führt zu wahrer, echter, anhaltender Freude und Dankbarkeit. Das führt dazu, die empfangene Liebe an andere weiterzugeben. Das führt dazu, anderen ihren Erfolg neidlos zu gönnen und auch Misserfolge gelassen hinzunehmen. Wie schaffen wir es aber, in die Gotterfahrung hineinzukommen? Brauchen wir eine bestimmte Begabung, das Wirken Gottes um uns herum wahrzunehmen und Gott durch uns wirken zu lassen? Nein, das brauchen wir nicht. Wenn wir Jesus in Wahrheit darum bitten, uns bereit zu machen, ihn durch uns wirken zu lassen und das Wirken Gottes um uns herum erkennen zu können, dann schenkt er uns diese Bereitschaft. Auch darauf liegt eine Verheißung. Um aber zu hören, was Jesus uns zu sagen hat, benötigen wir Zeit. Zeit für ihn. Stille. Wie sonst können wir vernehmen, was er uns zu sagen hat? In einem Zitat von dem geistlichen Schriftsteller Henry Nouwen heißt es: Ohne ein verborgenes Leben mit Gott kann auch unser öffentliches Leben für Gott keine Früchte bringen. Wie schaffen wir es, ein verborgenes Leben mit Gott zu führen? Wie entziehen wir uns der vorhin zitierten operativen Hektik des Tages? Wie finden wir eine Zeit der Stille zwischen Wickeltisch und Arbeitsstelle zum Beispiel? Hierfür gibt es kein bestimmtes Muster, aber sehr viele Möglichkeiten. Der eine nimmt Lücken wahr, die sich während des Tages auftun und nutzt diese Lücke für ein stilles Gebet oder einfach nur für Stille. Ein anderer nutzt gern die Zeit zur Stille vor dem Weckerklingeln, weil er vorher wach wird. Und er hört auf die Stille und hört auf das, was sich meldet. Wie wäre es, mit mir allein sein beim Spazierengehen in diese Stille hineinzugehen? Oder wenn morgens alle außer Haus sind, in Ruhe und Abgeschiedenheit auf Gottes Wort zu hören, indem ich die Bibel lese und meine Besprechung mit Gott habe. Oder während einer schlaflosen Nacht, die wir sicher alle schon einmal erlebt haben, das innere Ohr zu öffnen. Wir dürfen gespannt sein auf das, was Jesus uns zeigen wird. Und Gott kann uns Großes zeigen. Dem eben genannten Heiligen Ignatius von Loyola, ich hatte ihn ja gerade schon zitiert, dem erging es so. Ihm hat Gott auf seinem langen Weg zur Kirche, indem er sich eine kleine Ruhepause gönnte und dabei auf den Fluss blickte, der neben diesem Weg dahin floss, die Augen des Verstandes geöffnet. Es wurde ihm das Verständnis und die Erkenntnis vieler Dinge über das geistliche Leben, sowohl wie auch über die Wahrheiten des Glaubens und über das menschliche Wissen geschenkt. Und zwar in einer so umfangreichen Form, wie er dies in seinen 62 Lebensjahren nicht erlebt hatte. Dieses Ereignis war so nachdrücklich, dass sein Geist wie ganz erleuchtet blieb. Und es war ihm, als sei er ein anderer Mensch geworden und habe einen anderen Verstand erhalten, als er es vorher besaß. Nachdem dies eine gute Weile gedauert hatte, warf er sich vor einem Kreuz, das dort in der Nähe stand, auf die Knie nieder, um Gott zu danken. Gott will zu uns sprechen und er will durch uns wirken, wenn wir ihm den Raum dazu zur Verfügung stellen. Vielleicht steht uns etwas im Weg, was uns daran hindert, überhaupt in die Stille zu treten. Wie wäre es, wenn ich mir die Zeit nehme, zurückzublicken auf die vergangene Zeit, um zu sehen, was mich bisher daran gehindert hat, so mit Jesus verbunden zu sein, dass der Lebenssaft vom Weinstock von Jesus ungehindert in mich als Rebe, die doch dazu da ist, Frucht zu bringen, hineinfließen konnte. Sind es vielleicht meine Wertvorstellungen, die bisher wohl einigermaßen und im Allgemeinen annehmbar gewesen sein mögen? Und ich meine, alles ist so in Ordnung. Ist es vielleicht die Geschäftigkeit, die ich an den Tag lege, die sicherlich einiges Gutes entstehen lässt, die aber leider am Wesentlichen im Sinne Jesu bezogen auf das Ziel, das er für mich bestimmt hat, vorbeigeht? Sind es die Bindungen, die mich niederdrücken und den Strom des Lebenssaftes unterbrechen? Sind es meine Beziehungen, die sich eher hinderlich auf die Beziehung zu Jesus auswirken? Vielleicht hindert mich eine schwere Last, die ich zu tragen habe, daran, Jesus Raum zu geben. Ich darf diese Last hinhalten, einfach hinhalten und sie mit ihm gemeinsam betrachten. Ich darf gespannt sein auf das, was dann geschieht, was er damit macht. Ich komme zum Schluss. Jesus lässt uns nicht allein in dieser Situation. Keine Angst, wenn wir ihn in Wahrheit darum bitten, wird er uns auch den Mut und die Kraft und auch die Freudigkeit schenken, wenn wir uns von Hindernissen zu trennen haben, die uns beispielsweise Anerkennung geben, aber das in Jesus Sein nicht ermöglichen. Vielleicht ist es uns bewusst, wo Gott, wie der Weingärtner, der uns zu reinigen bzw. zu schneiden hat. Dann erahnen wir, dass es uns vielleicht nicht leicht fallen wird, dies oder jenes aufzugeben, anderes vielleicht anzunehmen, was wir bisher gemieden haben. Wir dürfen Jesus im Glauben darum bitten, dass er uns den Mut und die Kraft schenkt, die wir benötigen, ihm unser ganzes Leben zu unterstellen und damit in ihm zu bleiben. Wir dürfen Jesus beim Wort nehmen, wenn er sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Eine wunderbare Verheißung. Ist das der Mühe wert und des Schmerzes für einen vermeintlichen Verlust und den vermeintlichen Verlust wert, in die Beziehung zu Jesus zu treten und immer mehr hineinzuwachsen und zu bleiben, in der Liebe eingewurzelt und gegründet zu sein, wie Paulus das an die Epheser schreibt? Wenn die Gedanken unseres Herrn direkt in unsere Gedanken fließen können, er kann uns füllen bis zum Überfließen, wenn wir dieses zulassen. Jesus in den Gesichtern der Menschen und in Situationen zu sehen, Augenblicke mit Jesus zu erleben, in denen du Lasten, die dir zu schwer geworden sind, in seine Hände legen darfst und kannst. Er wird deine, meine Sache herrlich hinausführen. Mit einem Vers nach Dag Hammarskjöld, den ich ein wenig umgeschrieben habe, möchte ich schließen. Mein eigener Einsatz bewirkt nichts, nur Gott. Ich freue mich, dass Gott meinen Einsatz gebrauchen will in seinem Werk. Ich freue mich, dass ich nur ein Werkzeug sein darf für ihn, der durch mich ein Stück zu dem Ganzen fügen will, das er gestaltet zu seinem Ziel. Herr, schenke du es uns, dass wir in dir diese Haltung immer näher kommen und wir mit dir in diese nächste Woche gehen und du durch uns reden und handeln kannst. Amen.